Was uns vielleicht auffällt, erstens mal, es fällt uns vielleicht schwer, die Gesichter einfach so mal schnell zu lesen, aber dennoch haben wir alle irgendwie Vorstellungen, oder? Es kommen mehr oder weniger. Und das heißt schon mal, für uns, wenn wir das ja gar nicht kennen würden, nicht an uns und an anderen, könnten wir es auch nicht lesen. Also zuerst mal all das, was wir hier ja aufgeschrieben haben, kennen wir an uns auch. An uns und anderen. Das heißt, sowohl das vielleicht sich mit solchen Adjektiven und so sich zu schmücken, ist ja nicht unbedingt löblich. Es ist uns eher peinlich. Aber was wir eigentlich schon mal feststellen können, all diese Emotionen sind eigentlich zutiefst unpersönlich, im Sinn nicht individuell, weil wir haben sie alle. Und die haben sie auch alle da. Also wir müssen uns da nicht schämen. Wir müssen sie einfach versuchen zu erkennen. Also es geht mal darum, wir können uns diesen Geistesgiften, die wir jetzt versuchen, da rauszufiltern, können wir uns erst wirklich damit beschäftigen, wenn wir uns ihnen zuwenden. Normalerweise würden wir sagen, nein, ich bin das ja nicht. Oder? Was hier, also, schau doch nicht so, das Kleid ist mir doch egal. Brauche ich ja gar nicht. Also, so muss ich ja nicht sein, die ist ja so jung und schön, ich stehe da drüber. So. Ja, dieses Gefühl kenne ich nicht. Aber eigentlich, wenn wir das dort anschauen, dann kennen wir die Gefühle, wir können diese Gesichter lesen, weil wir sie kennen. Und das, was sich in diesen Gesichtern ausdrückt, bei aller Vorsicht, wenn man so Gesichter liest und Stimmungen, aber man sieht eben Stimmungen und Emotionen in den Gesichtern, hat das sicher was unpersönlich, im unpersönlichen Sinn von, das geht uns alle an, in irgendeiner Form. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, was wir sehen, in diesen Gesichtern, das haben wir auch gesehen, bei der Sammlung hier drücken sich unterschiedliche Sachen aus. Es ist meistens ganz selten nur eines ganz klar. Alles. Sondern das sind verschiedene Stimmungen, die sich irgendwie überlappen. Und die auch in unterschiedlichen Gesichtern hier in unterschiedlicher Mischung vorkommen. Also es ist noch ein rechtes Gemisch von so Emotionen. Und das ist da faszinierend, wie viel so ein Gesicht ausdrücken kann. Wenn man sich jetzt länger mit seinem Gesicht beschäftigt, was alles drückt das wirklich aus? Das ist unglaublich, finde ich. Und jetzt schauen wir uns mal, gehen wir vielleicht mal die einfach wirklich durch und überlegen uns nochmal, schauen uns an, was wir geschrieben haben. Und ich kann mal sagen, sodass ich am Schluss ja auf diese fünf Geistesgifte komme, wo ich die fünf Geistesgifte sehe. Aber ihr könnt dann auch anderer Ansicht sein, oder? Also, beim ersten, ganz links außen, diese Frau, die ist noch leicht verdeckt, von dieser Hand. Ich hatte noch am meisten Mühe, mir wirklich klar zu werden, was die ist. Wir hatten da aufgeschrieben, unsicher, entsetzt, sucht Bestätigungen. Ich kann so am meisten mit dem insofern anfangen, dass ich sage, eigentlich wissen wir es nicht genau.
Eigentlich.
Es ist noch schwer zu lesen. Es ist unsicher im Sinne, verstehe ich jetzt so hier, sie weiß eigentlich gar nicht genau, was sie dabei fühlt. Also ihr Gesicht drückt es nicht wirklich aus. Es ist nicht ganz klar. Oder es ist so eine Art, sie weiß es eigentlich selber nicht. Ich sage dem, schreibe es jetzt einfach mal dazu. Es ist nicht irgendwie richtig. Es geht einfach darum, ich muss hier für den Geistesgift tun. Also, erstes wäre Unwissen. Ich weiß es selber nicht. Ich bin mir nicht bewusst. Nicht bewusst. Oder unbewusst. Also nein, nicht bewusst ist besser. Nicht bewusst. Ich schreibe es mal, dass wir das noch haben. Wir haben das mit unsicher. Entsetzt? Ja? Okay, gehen wir weiter. Bei anderen, ich finde das eigentlich die schwierigste. Bei einem anderen finde ich einfacher. Bei der zweiten nebendran, haben wir hier, da kamen eigentlich alle sehr ähnliche Begriffe. Oder? Hass kam zuerst, Ablehnung, Wut. Also der möchte man nicht, mit der möchte man nicht, der möchte man nicht ausgesetzt sein, oder? Die können einem Gift geben. So. Also das Geistesgift, und das ist, was wir hier sehen, ist Ablehnung. Oder? Ja. Oder selbst von euch genannt direkt Ablehnung. Man sieht, die lehnt ab. Das ist Aversion. Das ist irgendein Grund. Der nebendran, und nehme vielleicht eben den 4 zuerst. Ja, da ist mir klar. Bewundernd, gierig, fasziniert, verehrend. Also das ist eigentlich, der schaut begierig. Ja, der schaut relativ ungeschminkt. Der hätte sie gern. So. Ja? Gierig. Sehen wir, finde ich, recht klar. Bei dem nebendran, das ist die Nummer 3, da haben wir geschrieben, verstohlen, abwesend, unkonzentriert, skeptisch. Also ich finde, er ist eigentlich auch gierig, aber er gesteht sich nicht zu. Er schaut so, ist ihm eigentlich peinlich, und er schaut irgendwo woanders hin. Wenn er genau hinschauen würde, würde er genau gleich wie sein Nachbar. Er schaut da etwas weg, aber es ist da. Das wäre das mit verstohlen. Hat auch jemand gesagt, oder irgendwie Verstohlenheit, ich schaue und schaue ja nicht. So ein Zwischending, ich schaue irgendwie und schaue doch nicht ganz. Und dieses Verstohlen, der weiß eigentlich auch nicht genau, also der ist so eine Mischung drin, der ist eigentlich ähnlich wie das, er ist nicht wirklich bewusst. Er ist zwar angezogen, gleichzeitig irgendwo in einem Zwischenzustand. So. Wäre für mich das Gleiche wie hier. Scheiße, finde ich ganz super. Ja. Nein, ich werfe mich auch dieses Unwissen. Dann haben wir die 5. Da haben wir geschrieben, gesammelt, himmelt bewundert. Ja. Möchte sie das haben, was sie sieht? Mhm. Schon noch, oder? Hätte nichts dagegen. So. So toll, das möchte ich gerade. Also eigentlich eine Art von Gier, aber eine andere als beim Mann nebendran. Oder? Aber eigentlich die beiden in der Mitte da, die schauen doch beide auf unterschiedliche Art und Weise, mit unterschiedlichem Inhalt vermutlich auch, oder? Irgendwo gierig. Oder begehrend. Gierig tönt so begehrend. Oder sich wünschen, das hätte ich gern. So ziehend. 5. Also wer begehrlich. Und daneben dann haben wir auch ein sehr interessantes Gesicht, finde ich. Da haben wir gesammelt. Stolz, arrogant, Wut, neidisch, herablassend. So taxierend lassen. Ja, also das Geistesgift, was dahin, das kam bei euch zu Beginn, ist Stolz. Die anderen sind damit eng verbunden, wir werden das noch sehen dann. Also Stolz ist da dabei. Aber eben auch anderes. Nicht nur, immer eine ganze Mischung. Es ist nicht, dass das Orange das Einzige wäre, aber das ist das Dominante. So. Dann haben wir das 7. Da ist gelangweilt, gleichgültig, ironisch, abschätzend, unsicher. Für mich schwingt noch etwas so mit wehmütig. Oder? Mhm. Ist auch die Älteste auf dem Bild hier vorne.
Melancholisch.
Die ist ja sicher älter als ihre Nachbarinnen und sie ist älter als das Model auf der Bühne. Aber sie ist schön. Aber sie ist älter. Also da schwingt sowas mit. War schön, he? Gute Zeit, war mal so. Bye, bye. Ja, sowas. Ist nicht wirklich eifersüchtig, aber schwingt sowas mit, oh, das war schon, war doch das schön. Wäre es doch wieder so. Sowas, oder? Also nicht eine aggressive Eifersucht, aber sowas melancholisch nachtrauendes, so. Ja? Kam jetzt nicht, aber könnt ihr das irgendwie, findet ihr das völlig jetzt daneben? So, also wenn man das sieht, ihr anschaut, finde ich schon sowas. Ich finde, eifersüchtig ist fast zu viel, aber schwingt sowas eben mit. Also es wäre wieder auch eifersüchtig. Eifersüchtig im Sinn von melancholischer Eifersucht, das ist vorbei. Dann haben wir noch die 8. Die Dame ganz rechts. Da haben wir neidisch, enttäuscht, ab sich, unsicher, abschätzig. Das ist am Anfang der Neid, Eifersucht. Das Neid, und das schlägt auf sie zurück, sie vergleicht sich, ich bin nicht so. Ich möchte aber gern. Da schwingt schon das Wort hier Neid mit. Also wir haben damit eigentlich diese 5 Geistesgifte umrandet von ganz viel anderen. Was ich jetzt möchte, ist kurz auf diese 5 Geistesgifte eingehen und ihre Adlaten, die wir da auch sehen. Oder? Das ist ja nicht, nur rein vorhanden, sondern die sind ein Gemisch da. Und sie damit gleichzeitig vielleicht noch etwas stärker dann herausarbeiten. Und was jetzt all diese 5 Geistesgifte tun, schlussendlich, sie führen dazu, dass wir uns auf dem Bild, deshalb ist das hier so, verstricken. Wir verstricken uns in diesen Emotionen. Diese Gesichter sind nicht entspannt in sich, ruhend und glücklich. Oder die drücken alle irgendeine Form von Gespanntheit aus. Die sind nicht einfach völlig in sich ruhend und frei. Und genießen den Anlass und finden ihn einfach wunderbar. Und da kommt keines von dieser Emotion, die wir aufgezählt haben, sondern das ist irgendwie verstrickt vom Netz. Die sind verstrickt in diesen Emotionen. Und deshalb ist das auch so etwas, ich muss da etwas Platz schaffen. Und ich muss mal hier drunter. Ihr habt es auf eurem Platz, es ist so etwas wie ein, wie mache ich das? Hier. Eigentlich führen diese Emotionen dazu, dass wir uns eben verstricken, wie in ein Netz. Und jetzt schauen wir uns das etwas näher an, was das genau macht. Beginnen wir mit dem ersten, der Begierde, Begehren. Begehren. Nochmal, das Begehren hatten wir bei 4, beim Mann, wir hatten es beim 5, bei der Frau neben ihm. Die schauen beide Begehren. Das heißt, die möchten irgendetwas haben, was sie sehen, was sie nicht haben. Begehren ist schon ist so das, das kennen wir sehr gut an uns, wenn wir etwas möchten. Wie fühlt sich das an? Ich gehe vor dem Schaufenster vorbei oder ich sitze am Strand und vor mir geht ein schöner Mann oder bei mir als Mann eine schöne Frau vorbei und bei den Frauen neben mir geht eine schöne Frau vorbei in einem schönen Kleid. Und was macht das mit uns, wenn wir vorbeigehen? Da geschieht was. Ich sehe etwas, was ich gerne möchte. Und das können wir so ganz gut, also ich weiß nicht, ob es euch gleich geht, so als ein Spannungsverhältnis. Da ist was, was ich nicht habe. Ich fühle einen Mangel. Da möchte ich was haben. Ich bin jetzt im Moment irgendwo und plötzlich springt mich das an, aus der Zeitschrift, aus dem Katalog, bei der Nachbarin, der ich sehe, beim Kollegen, der hat etwas, sei es ein etwas Materielles, er kann etwas, was ich auch gerne möchte. Es gibt etwas, was ich nicht habe, was ich gerne möchte. Das ist dieses Begehren. Beim Mann, beim 4, vielleicht die Frau selber, vielleicht auch die Frau mit dem schönen Kleid, bei der Frau neben ihm wahrscheinlich das Kleid und die Schuhe oder die Figur. Die möchten was, die sehen was und möchten was. Und dieses Begehren die bei mir im Kurs waren oder auch schon sonst in buddhistischer Psychologie Vorträgen waren, die wissen, dieses Begehren ist eines der Grundursachen von Leiden. Einer der Grundmotoren. Gut, Gesundheit. Also dieses Begehren war auch, möchte vielleicht noch erinnern, in diesem bedingten Entstehen, diesem Rad des bedingten Entstehens war das ein Teil in der Mitte. Oder auch, wenn ihr vielleicht buddhistische Darstellungen kennt von diesem Samsara, diesem ewigen Drehen in einer Verkettung, ist das im Zentrum, ist dieses Begehren ist damit drin, symbolisiert durch einen Hahn in diesen Darstellungen. Ein Hahn, begehrliches Tier, permanent ist er da am Hennen suchen. Ne? Die schon mal einen Hahn hatten, die kennen das. Hahn ist pures Begehren. Mein Bruder hatte mal einen Hahn, das war unglaublich. Also. Okay. Also das ist so, wenn wir das merken, und wenn wir das wieder vergleichen auch mit einem Zustand, wo wir einfach entspannt sitzen, wie vielleicht zu Beginn heute Abend, so weit, wie es uns eben möglich war, nach diesem Tag, merken wir, wenn wir so entspannt sitzen und so etwas ganz stark wollen, das ist eine klare Differenz, klar anderes Spannungsverhältnis. Das setzt uns in Bezug zu was, da wollen wir was. Und weil wir was wollen, ist die Situation, in der wir gerade sind, macht uns unzufrieden. Wir sind dann, wenn wir was wollen, haben wir es ja nicht, wir verspüren den Mangel, ich möchte was, was ich jetzt nicht habe, weil ich es nicht habe, bin ich mit der jetzigen Situation nicht zufrieden, ich werte sie ab. Ich bin nicht glücklich in der jetzigen Situation. Das wäre dieses Begehren. Und das Zweite, und das hängt ganz, ganz eng mit diesem Begehren zusammen, ist, wo haben wir es? Die Ablehnung. Das Zwei. Da oben. Also die ganz nach links, die so böse schaut. Ablehnung. Die Ablehnung und das Begehren, die sind eigentlich gar nicht voneinander zu trennen. Weil wenn ich etwas möchte, zum Beispiel, ich möchte jetzt dieses schöne Kleid, was die hat, diesen Kaschmirrock, das ist eine Kaschmirmodeschau. Ich möchte diesen Rock, dann möchte ich diesen Zustand ohne den Rock nicht mehr haben. Oder ich spüre einen Mangel und den möchte ich nicht mehr haben. Das heißt, ich will was und ich will was nicht mehr haben. Also Begehren ist immer gleichzeitig möchte ich, dass ein Zustand aufhört, wo mir das fehlt. Ich lehne das ab. Die sind immer ganz eng miteinander verbunden. Oder wenn ich einen Wesenszug an mir ablehne, ich reg mich zum Beispiel auf, dass ich immer so knapp irgendwo hinkomme, ich will das nicht mehr, dann begehre ich pünktlich zu sein. Zum Beispiel. Oder ich kann Französisch nicht, weil wenn ich irgendwie von Frankreich einkaufen gehe, sage ich jetzt einfach so Fantasie, ich gehe da einkaufen, dann immer stehe ich dumm im Laden rum und kann nicht fragen. Das ist ein unmöglicher Zustand, ich will das nicht mehr haben, diesen Zustand, also ich begehre jetzt Französisch zu lernen. Also das sind ganz eng, sind zwei Seiten einer Münze, deshalb gehören die auch eng zusammen. Und wir sehen jetzt, wenn wir das jetzt auch schauen, gerade bei Hass, Ablehnung, Wut oder auch beim Eins, entsetzt, Bestätigung suchend. Blödsinn. Ich sage nicht Nummer, ich habe die Nummer anders gewählt, ist ja gleich. Also Begehren haben wir beim beim Vier. Hä? Bei ihm sieht man es nicht so gut, aber man sieht es gut bei der Ablehnung. Da haben wir gesagt, bei der Punkt 2, da ist auch Wut da. Also wenn da etwas ist, was ich ablehne, macht mich das häufig auch wütend. Weil es ist ja da, es stört mich. Ich will es weghaben. Und wenn ich es nicht weghaben kann oder nicht so schnell, wie ich will, oder auch das, was ich möchte, nicht so schnell bekomme, wie ich will, dann werde ich wütend. Oder das Kind im Laden, das den Lolli will, kriegt ihn nicht. Mutter sagt, du, warte, bis wir draußen sind. Oder noch schlimmer, nee, kriegst gar nicht. Jetzt hast du schon genug Schlagzeug. Dann führt das zu Wut, zu Trotz. Also ganz eng, wenn dieses Begehren oder dieses Ablehnen, wenn das verletzt wird, führt das zu Reaktionen wie Ärger, wie Aggression, wie Wut etc. Und deshalb sind auch diese beiden sind die primären wie Emotionen und andere hängen dann damit zusammen. Wenn die beiden tangiert sind, wenn unser Begehren nicht so schnell erfüllt wird, nicht in der Art, wie wir es wollen, führt das zu weiteren Emotionen. Es kann zum Beispiel auch zu Trauer führen. Ich bin traurig, weil ich das nicht bekomme. Vielleicht bin ich zuerst wütend, dann werde ich traurig. Oder ich werte die Situation ab. Also es führt dann zu nachgefolgten Reaktionen, emotionell, aber primär zu oberst stehen eigentlich die beiden. Das sind die primären Reaktionen. Deshalb habe ich jetzt die auch rausgenommen und nicht die Wut hier hingeschrieben, weil die Wut, die folgt sekundär oder noch nachgelagert aus der Verletzung von Begehren und Ablehnen. Dann haben wir so weitere Geistesgifte, nämlich der nächste wäre der Stolz. Stolz haben wir hier bei 6, bei der Dame da, mit Stolz oder eben arrogant. Und Stolz ist eigentlich so beim Stolzen, und der Stolzen steht so das Ich im Mittelpunkt. Ich bin stolz ja auf mich. Ich begehre eigentlich mich. Und weil ich mich so hoch hebe und so in den Vordergrund stelle, werte ich auch anderes ab. Deshalb kam hier auch das Wort beim Stolz arrogant. Es gibt so 7 Unterformen von Stolz. Und zwar können wir schauen, können wir uns gut vergegenwärtigen, wenn wir uns im Stolz schwingt sowas mit, ich vergleiche mich mit jemand anderem. Also ich finde mal, ich bin einfach wirklich toll und ich vergleiche mich. Und wenn ich mich mit jemand gleich Gutem vergleiche, der ist auf gleicher Höhe, der kann vielleicht gleich viel, hat vielleicht den gleichen sozialen Status so, und ich vergleiche mich mit dem und ich fühle mich aber eigentlich besser, dann führt das so zu einem arroganten Verhalten. Ich fühle mich arrogant auf, ich fahre dem ins Wort, ich bin so. Ja. Wenn die Person unter mir steht, sozial, im Geschäft oder irgendwo in der Familie oder so, ist der Jüngere oder kann weniger oder irgend sowas. Was für eine Eigenschaft vom Stolz haben wir dann? Was würdet ihr sagen? Gegen Leute, die unter uns stehen. Herablassung, ja. Genau, wir sind herablassend. So. Ja, ist schon toll und so. So, so von oben nach unten. So auch eine Form von Stolz, wenn wir herablassend sind. Und wenn wir gegen jemanden, der eigentlich etwas besser ist als wir, aber wir vergleichen uns mit uns und stellen uns eigentlich auf die gleiche Stufe, was ist es dann? Was würdet ihr sagen?
Idealisieren.
Überheblich. Ja. Ja, ich erhebe mich über ihn, obwohl er eigentlich auf etwas sogar schon höher ist. Und wenn er wirklich über mir steht, dann bin ich anmaßend. Also so diese Schattierungen von Stolz, von herablassend, oder? Wir merken, es sind ganz unterschiedliche Qualitäten, je nachdem, mit wem wir uns da in einer Konstellation vergleichen und sich unser Stolz dem begegnet. Was immer auch mitschwingt, ist sowas von Eitelkeit. Wir können uns selber im Spiegel bewundern, ob bin ich toll. So der Narziss. Ich sehe wirklich wieder gut aus heute.
Also ich meine, es könnte auch was Gesundes mitschwingen, ja. Und Positives. Ja. Also ich sehe in all diesen Eigenschaften, ja, nicht nur Gift.
Gut, dass du das sagst. Ja. Das ist immer die Gefahr bei der Diskussion mit eben solchen Eigenschaften oder Emotionen, kommt zum Glück dieser Einwand immer wieder. Also wir müssen einfach schauen, von diesen Emotionen, zum Beispiel, was begehre ich? Und in welcher Konstellation steht dieses Begehren zu anderen? Ich kann zum Beispiel etwas in Konkurrenz dem Begehren, zum Beispiel den Partner meiner besten Freundin, sage ich jetzt mal, steht schon in der Bibel, du sollst mich begehren, deines nächsten Weib, oder? Dann hat das in Konkurrenz. Bin ich in Konkurrenz. Wenn ich das auslebe, dieses Begehren, führt das zu Trümmerhaufen. Ich kann aber auch begehren, oder ich kann anstreben, besser mit meiner Wut umzugehen. Weil ich merke, diese Wut, die hat was Zerstörerisches. Oder ich verhalte mich immer wieder in Situationen unmöglich. Oder ich lasse mich da mittreiben von meinen Emotionen. Dann ist solch ein Begehren, sich zu verbessern, ist auch ein Begehren. Das ganz Schwierige ist einfach da, und es wird dieses Arbeiten mit diesen Emotionen wird dann gefährlich, nicht wenn ich das Positive in den Vordergrund stelle, ich möchte mich befreien von meinem so wütenden Charakter, um besser mit meinen Kindern oder mit meiner Umgebung umzugehen. Dann ist es was anderes, als ich will meine Wut loswerden, ich kann sie nicht mehr haben. Das wäre Ablehnung. Und immer dann, wenn da stark ein Zug, vor allem wenn ein egozentrischer Kern reinkommt und ein Abgrenzung gegen anderen in Konkurrenz, muss man extrem aufpassen, wie geht man mit diesem um. Aber ich gebe dir durchaus recht, es gibt heilsames Begehren. Vielleicht ist das Wort da nicht so ganz richtig. Ich richte mich aus, ich strebe was an, ich möchte das haben mit einem guten Zweck. Da schwingt dann nicht mehr eine Abgrenzung zu anderen. Nur ich will das haben, die anderen dann nicht. Ich möchte dann besser sein, ich soll dann bewundert werden und die anderen nicht. So. Also wenn das so reinschwingt, was abgrenzend, und deshalb auch so das Kontrahierende, nur ich mit den Pfeilen, das ich am Anfang gezeichnet habe. Wir müssen ganz gut hinschauen, diese Emotionalität, was schwingen da für Qualitäten mit? Sind sie befreiend und heilsam im Endeffekt oder wirken sie auf die Länge, und wenn ich es wirklich ganz ehrlich betrachte, abschottend, abgrenzend, andere zurücksetzend, mich hervorhebend, in einer Art, die schädigend ist in der Gemeinschaft. So. Das sind eigentlich dann so Mitkriterien, aber ich kann wirklich auch Sachen zu Recht wirklich ablehnen. Die ganz große Frage ist dann, wir kommen dann bei dem Punkt dann noch dazu, wie viel Ich-Kreierung ist da mit dabei? Das ist die große Frage bei den Emotionen. Also wie weit alimentiert das ein abgegrenztes, abgeschottetes Ich gegenüber allen anderen? Dann wird es meist unheilsam. Wir sehen das ganz schön im die liebevolle Güte, also es gibt so die Brahmaviharas, habe ich auch schon darüber erzählt, wir können das gut unterscheiden, wenn wir uns jemandem völlig offen zuwenden und ich bin einfach für dich da, ich mag dich wirklich so wie du bist, das wird häufig verglichen eben mit dem Bild, die Mutter zum kleinen Kind. Das kann machen, was es will, einfach weil du so da bist, mag ich dich und ich sorge mich um dich. Wenn das Kind größer wird, dann kommen Bedingungen dazu, häufig. Ich mag dich schon, wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast und mir nicht frech kommst. Also kommen dann andere Qualitäten mit dazu. Häufig auch in dem, was wir als Liebe bezeichnen, in der Partnerschaft, ist eigentlich ein Deal. Ich liebe dich, wenn. Ist nicht dieses Gefühl von liebevoller Zugewandtheit bedingungslos. Gibt es auch, aber schauen wir mal bei uns wirklich. Ist an Bedingungen geknüpft. Nämlich ich erwarte auch was dafür. Und dann bekommen diese Qualitäten oder diese Emotionen eine andere Qualität. Deshalb ist ganz entscheidend zu schauen, wie stark spielt Ich-Alimentierung rein, eine Ich-Stärkung. Aber sie sind nicht per se einfach a priori unheilsam. Man muss es genau anschauen. Aber machen wir noch weiter, dann kommen wir nochmal auf das zurück. Da die Zeit im Auge behalten. Dann 4. Machen wir hier unten noch. Das wäre der Neid, oder? Den hatten wir noch. Nein. Eifersucht. Ich möchte das eigentlich haben. Und die ganz 8, die ist eifersüchtig und die wertet sich auch ab. Ist häufig damit verbunden. Ist auch wieder ein Vergleich. Und ich kann nicht so sein wie sie, aber ich will es. Ich möchte gern. Ich möchte gern so gut sein wie sie.
Ja? Wie steht eigentlich die Neid zum Begehren? Weil es ist auch völlig miteinander.
Neid zu Begehren?
Ja.
Die hängen alle ganz eng zusammen. Ja, also Neid, eigentlich wirklich in der ganz klassisch sind das die primären. Begehren, Ablehnung und das, was hier noch kommt, das Unwissen. Und alle anderen sind Ableger. Weil Neid ist eigentlich auch eine Form von Begehren. Ich möchte eigentlich haben, was die hat. Oder ich möchte so gut sein, ich möchte so anerkannt sein, ich möchte so schön sein. Ich möchte wieder so jung sein, die 7 da. Die trauert dem nahe, da kommt so was Melancholisches rein, ich würde gern wieder. Die sind eigentlich Abladen da von den Ableitungen oder Mischungen. Werden aber hier zu den 5 Geistesgift gezählt. Weil was hier neu dazukommt, ist wirklich so was Vergleichendes. Ich und die anderen. Ich mich in Beziehung setzen zu. Hier mit mir selber und hier mit anderen. Hier begehre ich eigentlich mich selber, dass ich wirklich einfach immer mehr aufblähe. Ich bin stolz, ich bin einfach eigentlich Gott. Also, und der Neid so, ich bin es nicht, aber ich würde gern so wollen. Aber es schwingt immer Begehren, Ablehnung mit. Und beim Neid haben wir auch gesehen,
8.
Damals, beim 8, da schwingt das auch was enttäuscht, unsicher mit, auch was Abschätziges, eben abschätzig auch im Sinn von Vergleichen, die vergleicht sich ja irgendwie, was da mitschwingt. Hier haben wir auch noch so Eifersucht, diese, die da anhimmelt, die möchte das eigentlich genau, ich hätte gern auch, da braucht Begehren mit, also die schwingen immer mit. Und wenn wir jetzt noch das letzte hier nehmen, das oben, also wir haben jetzt eigentlich so von einem Netz, haben wir mal so die Querlinien. Oder? Und eigentlich, was es dann wirklich zu einem Netz macht, in dem wir uns dann verstricken, das wäre das Unwissen. Oder das Nicht-Gewahrsein, hier nicht bewusst sein, was eigentlich läuft, das Unwissen. Diese 3 Unwissen, Begehren und Ablehnung, das sind die sogenannten 3 Wurzelkileshas, das sind die 3 Grundübel in der buddhistischen Psychologie. Und aus denen werden dann, jetzt hier 5 Geistesgifte, bis 32.000 gibt es so Listen, unter Emotionsmischungen abgeleitet. Also da gibt es auch Scholastikum, Buddhismus. Das dann da ausfalten, also man kann das dann beliebig ausfalten, aber wenn wir mal wirklich schauen, merke ich immer wieder, wenn ich wütend bin, wenn ich traurig bin, wenn ich enttäuscht bin, wenn ich sehnsüchtig bin, wenn ich was anhimmle, wenn ich mich selber abwerte, egal was, dann schwingt so Begehren, Ablehnung oder Unwissen mit und geht dann noch weiter ziemlich nah an den Darm, Stolz und Neid, aber ganz viele noch Unterschattierungen. Und beim Unwissen, da schwingen so 2 Achsen mit. Wir werden uns dann vor allem auch das nächste Mal mit dem noch einmal auseinandersetzen. Erstens mal, Unwissen ganz platt ist einfach, ich bin mir gar nicht bewusst, was da eigentlich läuft. Ich merke es gar nicht. Oder? Der da. Ich merke es und merke es doch nicht. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ich begehre eigentlich, aber ich will es eigentlich nicht wissen. Ist ja peinlich. Soll ja niemand merken, eben dann, dass ich eigentlich ja gern hinschauen würde. Also, ich bin mir dasselbe, ich bin selber nicht ehrlich mit mir. Ich will es nicht wissen. Eigentlich suche ich das Unwissen. Lieber nicht genau hinschauen. Dann kann ich mir meine Meinung nach erhalten, die ich ja von mir habe. Wenn ich genau hinschauen würde, würde ich ja merken, das wirkt ja irgendwo, habe ich ja auch, kenne ich ja. Also das mal, eigentlich, warum ist Achtsamkeit überhaupt so ein Hype heute? Weil wir merken, ganz häufig sind wir einfach unachtsam, wir merken es gar nicht. Und Achtsamkeit einfach, die mal schulen, sei es im MBSR-Kurs oder so, merken, ist eigentlich sowas alltäglich und völlig normales, aber häufig sind wir einfach nicht achtsam. Wir schauen gar nicht genau hin, wir spüren nicht genau hin, was in uns vorgeht, wir schauen nicht genau, was beim anderen geht, wir wollen es eigentlich auch gar nicht wissen. Ist nämlich mühsam, wenn wir es wissen, müssen wir eigentlich was tun. Also lieber schaue ich nicht hin und bleibe in meiner Meinung, die ich von mir oder anderen habe. Das wäre mal so der erste Level, dass einfach ganz platt bin ich achtsam oder unachtsam. Und dann gibt es so zwei Ausfaltungen davon, und die eine ist, ich schaue nicht hin, dass das, was wir im MBSR-Kurs auch hier gemacht haben, nämlich im bedingten Entstehen, wenn ich nicht erkenne, dass wenn ich etwas begehre und ich es dann vielleicht auch habe, dann verliert es wieder an Wert und dann kommt wieder ein Null mehr. Haben wir auch vor 3-4 Abend mal diskutiert, oder? Das vergeht ja auch wieder, es ist vergänglich. Ich begehre was, was mir permanent durch die Finger rinnt. Weil wenn ich das Kleid dann da mal hätte, dann irgendwann habe ich Motten im Haus und dann ist das Kleid dann Flöte. Oder meine Katze kommt oder ich lasse es mal liegen und so. Dann ist das Kleid dann wieder passe. Also, oder es wird, ist unmodisch. Ich sehe dann plötzlich jemand, vielleicht ist die eine auch so unglücklich, weil sie sieht, oh, die hatte das schönere Kleid, als ich zu Hause im Schrank habe. Das jetzt sofort aus der Mode, oder? Ich habe gedacht, ich hätte das schönste Kleid zu Hause, jetzt sehe ich das. Blöd, dumm gelaufen, ich habe mich so gefreut und gleich, jetzt ist es weg. Ich kann gar nicht mehr anziehen, nächste Party. Also, das zerrinnt uns in den Fingern und das ist so dieses bedingte Entstehen, dass wir das nicht wirklich sehen. Haben wir uns auch schon im Kurs und auch sonst schon mit dem mal ausführlicher behandelt. Also das Nicht-Erkennen von bedingtem Entstehen und was passiert, wenn ich dem danach lebe. Angenommen, ich gebe meinem Begehren wirklich nach. Kann ich das ja mal zu Ende denken? Das ist das, was in der letzten Lehrrede, die wir da am letzten Abend uns angeschaut haben, Buddha systematisch gemacht hat. Er hat versucht, die Sachen zu Ende zu denken. Angenommen, okay, ich spüre Begehren. Jetzt gebe ich dem Begehren nach. Tu das. Was ist dann die Folge? Ah, dann passiert das. Und dann verläuft die Zeit, dann passiert das. Also wirklich die Dinge zu Ende denken. Was sind letztendlich die Konsequenzen? Wir sind Meister, in ganz kurzfristig nur die Dinge zu sehen und die langfristigen Konsequenzen auszublenden. Ist auch eine Optik von Unwissen. Jetzt gerade ist ein Glas Wein super oder auch eine Flasche, oder? Toll, ich fühle mich locker, entspannt. Aber was ist die langfristige Wirkung davon? Die blenden wir aus. Zum Beispiel. Also, dass wir wirklich die Langfristfolgen bedenken. Wenn wir das nicht tun, ist es ein Teil von systematischem Unwissen. Ich will es nicht wissen, ich blende es aus. Und das andere, das ist so ein Aspekt, der ist uns eher irgendwie noch nah. Und der andere Aspekt ist dann wirklich, und da sind wir wieder bei dem Ich zuvor, oder? Wir sagen, gewisse Dinge tun uns ja auch gut. Zutiefst uns damit auseinanderzusetzen, was ist eigentlich dieses Ich? Dieses Ich, das ich da mit diesem Kleid behängen möchte, diese Frau, die ich gerne möchte, wäre eigentlich gern das Model da, warum läuft eigentlich die da und nicht ich und ich muss hier in der ersten Reihe sitzen, eigentlich hätte ich ja auch da gehen können und so. Da ist immer ein Ich damit verwoben. All diese Emotionen, die haben so wie einen Angelpunkt, die gibt es nicht ohne ich. Ich begehre, ich bin neidisch, ich bin wütend, ich lehne ab, ich bin neidisch, ich bin traurig. Immer ein Ich und all diese Emotionen, ich brauche etwas, damit ich mehr ich sein kann. Wenn ich das noch habe, dann geht es mir besser, dann bin ich wirklich ich. Wenn ich diese Ausbildung noch habe, oder diese Stelle, oder diesen Partner, oder dieses Buch noch gelesen habe, oder endlich mal achtsam bin, dann ist okay. Dann habe ich es erreicht. Oder? Dann bin ich wirklich den, der ich sein möchte. Also das dient einem Stärkung oder einer Alimentation eines Ichs. Und das die Ablehnung steht dem entgegen. All das hindert mich, das zu sein, was ich wirklich eigentlich sein möchte. Mein Mann, der jetzt schon wieder kommt und mich daran hindert, dieses Buch zu lesen oder diesen Kurs zu gehen oder einkaufen zu gehen, ich will das gerne das machen, hindert mich, steht mir im Wege. Damit ich das werden kann, was ich zutiefst sein möchte. Also es geht immer darum, oder dieser Stolz, das Ich, das sich aus allen anderen raushebt und damit auch isoliert. Stolze sind oft sehr einsam. Es gibt ja keiner, der mir das Wasser reichen kann, ich bleibe mal für mich. Oder der Neid, ich brauche das noch, die anderen haben das ja, ich möchte so werden wie die, dann wäre ich dieses Ich. Also wirklich dieses Ich näher zu untersuchen, das ist so der andere Weg. Es gibt also verschiedene Wege, uns mit diesen Emotionen auseinanderzusetzen. Wenn nämlich dieses Ich, dieser Dreh- und Angelpunkt geschwächt wird oder wegfällt, dann sind auf einmal auch diese Emotionen weg. Und gleichzeitig, wenn diese Emotionen geschwächt werden, ist auch das Ich weg. Das hängt so wie zusammen. Also vielleicht nochmal an diesen Moment euch erinnern, wir haben das ja auch schon gemacht in einem der Vorabende, wirklich zu überlegen, wo, wenn ich wirklich so einen Zustand habe, wo ich mit mir völlig im Reinen bin, ich bin wie wunschlos glücklich, da ist eben kein Begehren, sonst wäre ja ein Wunsch da. Es ist aber auch kein Wunsch da, es möge was anderes sein und nicht da sein, sonst wäre ja Ablehnung da. Es ist auch kein Wunsch da, besser zu sein als andere, weil dann wäre ja auch ein Wunsch da. Also wenn ich wunschlos glücklich bin, in diesem Moment merken wir, dass eigentlich irgendwie gar kein Ich mehr da ist. Es löst sich wie auf. Ich bin einfach. Ich sage zwar noch, ich bin, aber es ist einfach wie Erleben. Ich bin einfach noch da. Und dieser Zugang zu stärken, das ist auch ein Teil von Unwissen auflösen, nämlich das, was wir für ein Bild vom Ich halten, ein Ich, das es hier gibt und hier gibt es die anderen, dieses geteilte Denken führt dazu, dass diese Emotionen wie andocken können und aufbauen können. Und wenn wir uns dann damit auseinandersetzen, wie können wir diese beiden Sichtweisen nutzen, das Wissen über das bedingte Entstehen und das Wissen über dieses Ich oder diese Wirklichkeit löst dann diese Emotion auf. Das wäre dann eher noch etwas, möchte das am nächsten Abend dann noch etwas vertiefen. Zusammenfassend aber, was machen diese Emotionen mit uns? Jetzt haben wir jetzt den frustrierenden Teil heute Abend, oder? Wir schauen ja nur solche Gesichter an. So. Und ich habe noch ein wunderschönes Gesicht, das möchte ich euch nicht vorhalten in dem Zusammenhang. Aus der letzten Fasnacht. Ich habe vielleicht die Laterne gesehen. Das Motto war, ich lied von Neid. Steht hier, ich leide vor Neid.
Ich lied
von Neid. Und alle, ich greife danach. Ich muss das noch halten. Und wenn wir so schauen, wie diese Larve, klar jetzt überspitzt, das Gesicht ausschaut, der ist völlig wehr, oder? Völlig abgedreht, der ist außer sich vor Neid, gelb im Gesicht. Und also wenn das sehen wir auch in diesen Gesichtern vorne dran, diese Emotionen, und von denen reden wir jetzt hier, es geht darum, was machen die mit mir wirklich? Das wäre auch wieder so die Frage, ist es ein gutes Begehren oder nicht? Oder wenn es dazu führt, dass ich mich eigentlich wirklich schlecht fühle, auch längerfristig, oder andere sich wegen meinem Begehren schlecht fühlen, dann merken wir, das spinnt uns irgendwie ein in unsere Welt. Das nabelt uns ab, auch aus dem Kontakt mit anderen. Es wird ein wenig wie irrsinnig, überspitzt. Oder? Jemand, der eine volle Sammelleidenschaft hat oder in eine Sucht das abdreht oder in eine extreme Wut, in eine Eifersucht, wo man dann den Partner, weil man denkt, die Frau hat was mit einem Kollegen, die Frau und den Kollegen umbringt. Können wir wieder lesen in der Zeitung, oder? Eifersucht sehen, wo man lieber das Objekt der Eifersucht auslöscht, als es nicht mehr zu haben. Und das ist dann, da dreht es vollständig ab. Das sind dann so völlig überspitzte Emotionen. Es hat etwas wie Irrsinniges dran, oder etwas Vernebeltes, etwas Unklares. Da ist keine Klarheit mehr da. Da sind wir eingesponnen, verwickelt in diese Emotionalität. Und um die geht es. Es geht darum, zu bemerken in uns, und dazu braucht es eben wieder eine Auflösung dieses Unwissens. Ich muss mir bewusst werden, oder versuchen bewusst zu werden im Alltag, wo wirkt das und was macht es mit mir. Ich weiß nicht, was euch durch den Kopf gegangen ist, als ihr in den Tag zurückgeschaut habt. Vielleicht habt ihr euch an der Situation etwas erkannt. Oder vielleicht auch dann jetzt, wenn ihr jetzt nach den Ausführungen das euch nochmal überlegt, dass ihr merkt, die sind permanent da. Also all die sind bei mir permanent aktiv, dauernd, wenn ich genau hinschaue. Das fängt schon ganz am Morgen an. Dann ist auch sofort wieder weg. aber andere, die persistieren dann, ruht auf irgendwas. Und solange ich da mir das nicht bewusst werde und auch immer wieder Energie reingebe, werden sie stärker und werden immer größer. Ich kann Eifersucht oder Neid heranzüchten oder Ablehnung oder Wut. Ich kann mich in eine Wut hineinsteigern. Wir werden dann das nächste Mal darauf nochmal zurückkommen. Also das sind wirklich diese Emotionen, führen dazu, dass wir uns in einen unheilsamen, uns nicht gut gesinnten Zustand verstricken. Und deshalb sind all diese negativen Emotionen auch in der buddhistischen Lehre die zweite edle Wahrheit. Die erste ist, es gibt Ursache, es gibt Leid. Das stellen wir fest. Wenn wir genau hinschauen, merken wir, diese Emotionen sind bei uns aktiv. Das merken wir. Und die tun uns nicht gut. Wir sind nicht glücklich mit denen. Wenn ich dann genau hinschaue, erkenne ich eben diese fünf Geistesgifte. Das heißt, es gibt Ursachen für das Leid, nämlich diese Geistesgifte. Wenn die wirken, führt das in uns zu Leid. Wenn wir sie erkennen und die Ursachen erkennen, können wir sie eben auch auflösen. Es gibt einen Weg, also es gibt eine Möglichkeit, das aufzulösen. Dritte edle Wahrheit und die vierte edle Wahrheit, wie tue ich das? Wie löse ich sie auf? Das sind eigentlich die vier edlen Wahrheiten. Ganz in zwei Sätzen gesagt, die Lehre Buddhas in seiner buddhistischen Psychologie, das hat er gelehrt, die Auflösung von Leid. Und Leid ist das Präsentsein dieser Verstrickungen, dieser Emotionen und all ihrer Abarten und all ihrer Wirkungen auf uns. Deshalb habe ich sie heute Abend so etwas herausgehoben, diese fünf Geistesgifte. Und am nächsten Abend werden wir dann etwas näher hinschauen nach dieser frustrierenden Abend heute. Wie können wir sie etwas, wie können wir heilsam mit denen umgehen? Ein paar Sachen sind schon angeklungen, aber das wäre dann das Ziel. Gut. Das wäre das, was ich sagen wollte zum heutigen Abend. Gibt es von euch noch zwei, drei kurze Fragen? Ein paar konnten wir ja schon aufnehmen. Der Rückfall unklar, dass ihr nicht jetzt völlig unklar in die nächsten Wochen geht. Ja? Ja?
Ärger gehört der zur Wut? Der Ärger,
ja?
Gehört der zur Wut?
Ja.
Oder was sind dort die Wurzeln?
Ja. Also Ärger ist eben, kann im Begehren, kann in der Ablehnung sein. Ist eigentlich immer, also alles hat immer die Wurzel in den drei in einer Kombination. Also Ärger, ich ärgere mich, dass es nicht so schnell geht an der Kasse. Oder? Da ärgere ich mich. Weil ich möchte schnell aus dem Laden sein, das ist mein Begehren, das geht nicht so, wie ich will. Ich habe eine andere Vorstellung davon, wie die Dinge sein sollten. Und wenn sie nicht so sind, wie sie sind, ich habe eine Meinung, wie es sein muss. Und wenn es nicht so, ich begehre dieses Bild, so wie mein Partner oder wie schnell sich die Schlange an der Kasse bewegen soll. Wenn sie das nicht tut, werde ich ärgerlich oder wütend.
Der Hass wäre genau Ablehnung. Der Hass.
Ja. Ist eine Form von Ablehnung. Das ist dann wirklich ist eine Zuspitzung nochmal von Wut. Oder? Können wir jetzt lange noch überlegen, was hat das alles für Schattierungen? Also können wir auch gemeinsam überlegen. Hass hat für mich noch so eine Stärke, man sagt ja auch abgrundtiefer Hass. Der verselbstständigt sich irgendwie. Oder? Das ist so. Wut kann auch außer mir vor Wut sein, aber Hass auf, ich bin wütend auf jemand und ich hasse ihn. Das ist noch irgendwas Grundlegendes, oder ich lehne ihn vollständig ab. Für mich, klingt es ja für mich mit, aber vielleicht klingt es für euch anders. Also ich bin wütend auf dich oder ich hasse dich. Das ist schon noch eine rechte. So mal. Oder? Da schwingt noch so eine grundlegende Ablehnung mit. Wütend, ich bin einfach wütend jetzt mal auf dich, aber ich mag dich eigentlich, aber es macht mich gerade wütend. Also Wut schließt für mich nicht unbedingt auch eine liebevolle Beziehung aus. Vielleicht bist du mal wütend auf deine Partnerin, oder? Aber du hast sie nicht wegen dem. Also das ist schon nochmal, da wird irgendwas, für mich wird da wie noch was Grundlegendes einfach abgeschnitten. So.
Aber
für mich. Ich weiß nicht, ob es vielleicht anders ist.
Ein Stück Person bezogen.
Ist da richtig?
Ja.
Situationen. Ja. Ich lehne dich wie grundlegend ab. Du darfst eigentlich gar nicht sein. Besseres gäbe dich nicht, oder? Und ich mag nicht, wie du schmatzt beim Essen. Das macht mich wütend. Das ärgert mich. Oder wie du schnarchst. Wegen dem hasse ich dich nicht, aber es regt mich eben trotzdem auf. Also, ja, okay, also. Aber wir merken, das sind ganz feine Schattierungen, das ist noch interessant, wenn wir den Worten mal etwas noch näher nachspüren. Das wäre auch eine so Input für euch, spürt ihr mal noch nach, was ist für euch der Unterschied zwischen Hass und mich ärgern? Oder? Und auch untersucht mal diese Worte, die sind extrem schillernd, die sind gar nicht so ganz glasklar. Das wäre vielleicht auch was eben, das ist mit diesem Unwissen auflösen verbunden, da mit Forschergeist rangehen. Das wäre dann auch die Hausaufgaben hinten dran. Also, nochmal mein Lieblingsthema. Eins, bin ich entspannt? Wenn ich eben nicht entspannt bin, das sind wir häufig, wenn wir genau hinschauen, also ich zumindest, dann kann ich eigentlich sagen, dann ist eine Emotion da. Ganz leicht, die muss nicht so sein, ich bin jetzt extrem wütend auf Margot, weil sie mir das E-Mail nicht geschickt hat, oder irgendjemand. Sondern ich bin ganz fein, ärgere ich mich irgendwas, ist schon scheiß kalter Sommer, oder? Könnte eigentlich wirklich wärmer sein. So, schon noch ärgerlich. Also ist eine Spannung da, eigentlich hätte ich gern was anderes. Also dass ich wirklich schaue, wenn ich so eine Spannung in mir wahrnehme, kann ich die Emotion darunter erkennen. Und kann ich wirklich schauen, ob ich hinter den Emotionen die fünf Geistesgifte, ich habe da blöderweise geschrieben, bei meinen Emotionen dürfte ich eigentlich nicht sagen, das ist ja nicht meine. Weil wir merken, wir haben die alle, oder? Wir alle haben die, ist nicht mein. Das ist ein unpersönliches Phänomen. Ich kann einfach mal ganz neugierig schauen, ah, da ist jetzt die Emotion. Ich schaue in den Spiegel und denke, oh, sieht schon gut aus heute. Ah, das, schau. Das die Überheblichkeit oder da ist Eitelkeit. Da ist die Eitelkeit, schaut mich direkt an. Oder ich begehre was, ich hätte das gerne. Ah, schau mal, interessant, da ist er. Reiz mich jetzt, gib mir noch ein. Ich merke, die Schale auf dem Tisch ist beinahe leer. Wer nimmt den letzten Löffel? Ja, ich doch nicht. Ja, nimm nur. Oder? Ich hätte ja schon gern das letzte Biscuit. Also, so, das wirklich zu schauen, wo wirkt was. Und wirklich, seid mal mit dem, und deshalb habe ich auch geschrieben, neugierig und ohne Wertung. Wertet euch nicht ab, wenn ihr das bemerkt, weil das führt dazu, dass ihr nicht hinschaut, oder? Weil es darf ja gar nicht sein. Sondern wirklich so, seid mal neugierig mit euch und ehrlich und schaut, was ist wirklich präsent. Und natürlich, schon ganz viel löst sich auf, wenn ich es einfach bemerke. Weil diese können nur wirken, wenn eben Unwissen da ist. Sobald da Wissen und Bemerken reinkommt, löst sich schon ganz viel auf. Vieles auch nicht, aber ganz vieles löst sich auf. Und über das, was sich noch nicht auflöst, da werden wir das nächste Mal dann noch etwas mehr sprechen. Das wäre noch die Aussicht auf das nächste Mal. Jetzt vielleicht noch zum Termin. Ich weiß nicht, wo habe ich das irgendwo aufgeschrieben? Aber also, der nächste Termin, der ist gemäß Programm im September, am 23.09. Und der findet statt, ich werde euch das noch mailen, glaube ich am 22., einfach einen Monat später praktisch. Im September habe ich selber so viele Kurse und bin weg, kann ich das nicht machen. Es wird im Oktober sein, aber ich maile euch das noch. Aber dafür hat es, das kann ich euch sehr empfehlen, in der Woche da, am 24. September gibt es und am 25. September gibt es zwei Vorträge in Basel zu dem Thema von meinen beiden Lehrern. Nämlich der erste Vortrag am Mittwoch, Mittwoch, der 24.09. spricht Tilman Borka, das Lama Lyndrup, über die Emotionen, Umgang mit Emotionen. Ich kann euch das nur empfehlen. Der ist wirklich gut in dem. Im Kalyanamitta, das dann der, wie heißt die Straße?
Ramsteiner
Straße. Ihr habt den Link auf meiner Website www.kalyanamitta und dann habt ihr das Programm. Und am Abend drauf, also am Donnerstag, spricht Fred von Almen, mein zweiter Lehrer, auch zum Emotionen. Also zwei ganz unterschiedliche Typen. Der Tilman Borkhardt ist tibetischer Lama, also kommt aus der Mahamudra-Chokchen-Tradition und Fred von Oelmer aus der Vipassana-Tradition. Und die reden beide zum gleichen Thema, nämlich zu diesen Emotionen. Deshalb muss ich an der Woche nicht auch noch was sagen. Und dann können wir dann mit all dem, was ich da erfahren habe, die gehen, im Oktober das nochmal vertiefen. Um zu schauen, wie können wir jetzt Heilsames da reinbringen. Also wenn ihr da Zeit habt, hört euch die beiden mal an. Kann ich euch empfehlen.
Oktobertermin, den hast du jetzt noch nicht.
Den Oktobertermin habe ich, aber ich habe ihn irgendwie in meinem Kalender. Ich mail euch den. Ich mail euch ja wieder, ich sage, jetzt ist das vorbei und die Aufnahmen stehen auf der Website und übrigens der nächste Termin, gibt 8, ist dann der und der. Ich mail euch das noch. Ist, glaube ich, der 23. oder 24. Oktober. Es ist ein Mittwoch. 22. Oktober, also wirklich gerade einen Monat später. Gut, dann ist der 22. Oktober.